Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlan. Das ist einer ihrer bekanntesten Songs, Shaking All Over. Die Rede ist von The Lords, einer Band, die bis heute als die weltweit dienstälteste Band gefeiert wird, noch vor den Rolling Stones. Es gibt sie seit 1959 und sie stammt aus West-Berlin. Sie trat häufig auf im legendären Beat Club und im Hamburger Star Club. Und sie tourt immer noch, bis heute. Im Wendejahr 1989 sind diese Beat-Pioniere aus dem Westen zusammen mit den Pudis, der Kultband aus dem Osten, in der DDR auf Tour. Der DDR-Jugendsender DT64 nimmt das zum Anlass, um mit den Lords zu reden. Über die Anfänge, über Rock'n'Roll, über ihr Leben, über die 60er und was sie heute bedeuten. Das Ganze entspannt und launig, nur unterbrochen von den Songs der Band. Nur manchmal wird deutlich, dass der Moderator Michael Mayer und die Lords in unterschiedlichen Welten groß geworden sind. Gesendet wurde das Ganze am 22. Oktober 1989 in der Reihe Popcafé.
Ja, herzlich willkommen zum Popcafé. Bei uns begrüßen heute zwei Lords. Einmal den Lord Uli und einmal den Lord Leo. Ihr habt das 30-jährige Jubiläum, ihr seid mit den Pudis auf Tour, die haben das 20-jährige Jubiläum, das ist also zusammen ein 50-jähriges Jubiläum. Ist das nicht ein bisschen viel?
Oh, jetzt geht's schon wieder los. Viel zu wenig. Rock'n'Roll muss viel älter werden. Ich finde, Rock'n'Roll fängt überhaupt erst an geil zu werden, wenn man im Rollstuhl mit Krücken auf der Bühne geht und immer noch volles Rohr abzieht. Das ist nämlich die Sahne dann. Rock'n'Roll hat ja bisher noch ja keine Chance gehabt, alt zu werden. Jetzt ist er aber schon alt. Chuck Berry ist 2 oder 63 und fetzt immer noch los. Und sieht aus wie ein geiler Tiger, hat keinen Schmerbauch und sonst was, sondern ist ein richtig toller Rocker, immer noch.
Für die Popcafé-Hörer, die natürlich rechnen können, ist jetzt klar, 1959 hat es mit euch begonnen. Gib mal so einen kleinen Abriss der damaligen Zeit.
Das ist meine Nummer. Also, es begab sich zu der Zeit, dass 1959 bin ich vom Indianerspielen direkt übergegangen zur Musik. Beim Nachbarhaus haben irgendwelche Jungs immer rumgeklimpert und habe gedacht, das kommt bei den Mädels an, machst Musik. Und habe dann überlegt, was machst du denn? Bist du denn begabt, Junge? Dein Vater war Flieger, was hast du jetzt damit zu tun? Gut, dann habe ich also angefangen, Waschbrett zu spielen. Das war ja angesagt damals, Skiffel, Waschbrett, selbst gebauten Bass. Und dann habe ich Waschbrett gespielt, da kam ich immer mit dem Singen dann nicht so zurecht. Und dann habe ich Bass gespielt, so mit einer Seite. Ne? Dum, 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 den ganzen Abend. Herrlich. Ja, ja, das ist ein Hit geworden. Und dann, es war so, in Berlin war unheimlich angesagt, Skiffel damals. Mein Bruder ist 4 Jahre älter und der war Jatzer, aber da wurde so wenig gesungen. Mein Bruder hat mich immer verkloppt, da habe ich immer zurückgezahlt. Der muss nämlich, wenn er heute zu uns kommt, Eintritt zahlen, das gönne ich ihm. Ja, und dann war 1961, wie jedes Jahr, der große Wettbewerb, Kampf um das goldene Waschbrett, also als beste Skiffelgruppe. Da haben wir 61 mitgemacht, das erste Mal, und gewonnen. Da waren wir also Berlins beste Skiffelgruppe mit Fernsehen und all sowas. Ja, und dann ging das im Prinzip weiter. Dann kam langsam, schwappte dann so die Welle, Madison, Twist, Halligalli und so ein Zeug rüber.
Warte mal, bleib mal noch mal kurz in der Strecke, denn all jene, die zu Hause jetzt Popcafé mit hören, können sich an die Zeit kaum erinnern, weil sie da noch ganz, ganz klein waren oder überhaupt noch nicht auf dieser Welt. Was wurde denn damals gespielt? Beat gab es ja erstmal noch nicht. Nee, die Swingzeit war gerade vorüber, der Rock'n'Roll war auch im Abklingen.
Den Rock'n'Roll haben sie so im Prinzip kaputt gemacht, aus Angst, dass da irgendwas passiert, weil sie schon erkannt haben, also die meine ich jetzt, die da oben.
Ja, wer die da oben?
Naja, weltweit. Also zum Beispiel Elvis war ja wirklich der größte Revoluzzer damals in Amerika. Und die haben also die Rundfunkleute und Presseleute und alle sagen, um Gottes Willen, lass bloß jetzt nicht so eine Welle hier über uns reinschwappen. Dann kriegen wir hier Randale oder sonst was. Und Rock'n'Roll war ja nun wirklich eine Musikrevolution. Alleine das sich bewegen auf der Bühne und geben und all sowas. Und da wurde das also ziemlich weltweit gecancelt, würde ich sagen. Also zum Beispiel Chuck Berry war in Amerika in Charts, aber auch in der Bundesrepublik eine Platte von dem zu kriegen, war eine Zeit lang tot, nachdem diese Riesenrandale mit Bill Haley im Sportpalast war. Da hat man gesagt, das ist sehr gefährliche Musik, weg damit. Lieber Caterina Valente und Vico Torriani. So, und das ist im Prinzip dann wieder durch die Beatles, also die Ära, wo also vier nette Jungs da stehen, nett angezogen, auffallend durch eben diese Pilzkopffrisur, die heute ein Lacher ist, wenn du dir das anguckst, wie kurz die Haare da waren. Im Prinzip, wenn du so willst, das Gleiche gemacht haben. Rock'n'Roll, das hieß dann nur anders Beat. Und dann, also im Prinzip würde ich sagen, da ging es richtig los, ne? Weil das hat sich dann durchgesetzt. Man hatte sich so ein bisschen beruhigt, also jetzt von den Machern da oben, hatte man sich wirklich ein bisschen beruhigt. Und dann ging es ja auch wieder los. Und dann kamen natürlich die Stones danach. Das war im Prinzip dann so die Antwort auf den Rock'n'Roll. Da ging wieder alle zu Kleinholz. Und
ich muss ja erstmal unterbrechen. Du eilst mir zu schnell durch die Zeiten. Dann gibt es noch einen, der kommt immer mal rein ins Popcafé. Das ist der Maschine. Der wird auch immer ein bisschen reintreten mit.
Maschine!
Ja, Alter, mein Gott, der wird ja mal größer.
Und dann war jedes Jahr dieser Skiffle-Wettbewerb in Berlin, das Goldene Waschbrett. Und die Lords, die Skiffle-Lords, hießen sie früher Skiffle-Lords mit dem Vornamen. War natürlich eine große Nummer für jede Skiffle-Band.
Sahne, Leo, toll, erzähl weiter, ich könnte dir stundenlang zuhören.
Wir erzählen erstmal nicht mehr weiter, sondern wir sagen einfach, was für eine Musik gespielt wird in der heutigen Sendung. Und das ist dann die aktuelle LP, Lords Stormy heißt sie, und das spielen wir den ersten Titel mal an.
I don't wanna be your lover for the stormy weather. I don't wanna be a love only for bad times. Well, you need someone to talk to. You need some tender smiles. But to be your nightstand, it's not my style. The magic in your charm reminds me to feel surrender. Listen, baby, don't you know that you cut my pride? All I need is some decision. I can't take it anymore. So I've got my eyes wide open behind the door. Stormy, in my heart it feels so stormy. Well, it's just a simple story. The end of my dream. Stormy, and the wind it blows so stormy in my heart. But I'm not right standing here looking for another start. Everybody seems to be your friend when you have some good times. But on the downtown road you are waiting for some help in vain. In your dreams you played the big part, and the angels held you tight. But then you wake up in the morning looking for another light. Stormy, in my heart it feels so stormy. Well, it's just a simple story at the end of my dream. Stormy, and the wind it blows so stormy in my heart. But I'm up right standing here looking for another star. Just a simple story at the end of my dream. Stormy, and the wind it blows so stormy in my heart. But I'm upright standing here looking for another star. But I'm upright standing here looking for another star. We'll be right back.
geht lustig zu, weil es lustige Lords sind. Skiffle-Lords, warum Skiffle-Lords? Oder warum überhaupt Lords?
In den 60er Jahren, da war eben irgendwas, genau wie heute, dass du irgendwas sein wolltest. War so gut, dann habe ich eine Melone mal geschenkt bekommen, so einen Bowlerhut. Und habe immer den Hut aufgesetzt, weil lange Haare waren ja noch nicht da. Und bin mit dem Hut rumgelatscht und überall auf jede Party. Und dann haben sie mir gesagt, guck mal, der Lord ist wieder da. Da war ich ja schon wer. Ne? Also mit Hut, ey, guck mal der und so. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist die Idee. Ne? Wir kommen aus der Werbung, also wir haben uns ja sowieso alle als Dekorateure kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn jetzt 5 Leute mit der Melone und Fliege und Gamaschen und so rumrennen, dann sind das die Lords. Das war im Prinzip die Idee. Ja, und als dann das erste Mal überhaupt mit der Gruppe was war, quasi so privat zu Hause gespielt und geprobt im Keller und so was. Und dann haben wir das eben gemacht und uns so genannt. Und dann war also quasi die optische Verbindung Lords und Name, und das war es eben. Ne? Und dann hat sich ja dann auch ganz gut bewährt.
Lord Leo, was hast du bis dahin getragen? Also bevor dir eine Melone über die Ohren gestülpt wurde, was hattest du denn da so an?
Der Zufall war, dass wir fast in der Band die gleiche Bühnenkluft hatten wie die Skiffle Lords. Darüber war er sauer und sagte, ey, der ist ja wohl verrückt, der macht genau das Gleiche wie wir. Und dann ergab sich so die Gelegenheit, dass wir gespielt haben, wo die auch waren. Und da fehlte dann der Benjamin und dann fragte Olli, sagt, hast du nicht Lust mitzumachen? Klamotten hast du ja schon. Naja, gut, und das ging sehr locker über die Bühne eigentlich. Meine Kumpels waren natürlich stinksauer, dass ich da ausstieg aus der Band. Aber die Gelegenheit war enorm. Ne? Und jeder träumte davon, bei den Skiffle Lords mitzuspielen. Das war die Nummer.
Was habt ihr denn damals gespielt? Waren da eigene Geschichten mit dabei oder war das ausschließlich Nachspielerei?
Du, eigene Geschichten, das war zu der Zeit noch nicht. Du hast eine eigene Interpretation der Dinger gehabt. Zum Beispiel waren Wettbewerbe damals so, dass du, sagen wir mal, also jetzt wie viel weiß ich nicht, aber sagen wir mal 3 Titel jede Gruppe spielen durfte und ein Titel davon war Pflicht. Und das war zum Beispiel John Browns Buddy. Dieses Glory, Glory, Hallelujah. Das Ding sollte jede Gruppe spielen, weil das hast du auch in der Schule gelernt, Geschichte. Und jede Gruppe sollte ihre Version davon spielen. Ne? Nun haben sich natürlich alle Mühe gegeben und immer gehört, was machen die anderen daraus und so. Und insofern, du hast irgendwelche Traditionals, Gospel-Songs, Spirituals und Folk-Songs oder Country-Songs oder so, in der Richtung war das ja. Die hast du dann so in deiner Version gemacht. So mit dem selber Schreiben, das guck mal, nicht mal Elvis hat selber geschrieben. Chuck Berry war so Rock'n'Roll-Richtung der Wegweiser überhaupt, der Rock'n'Roll im Prinzip geschrieben hat. Aber das andere war alles so mehr Folklore, wenn du so willst, ne? Irgendwo. Und dann schöne Titel, wo du dich wirklich irgendwo auf die Straße stellen konntest. Wir sind dann zum Beispiel, ja, das ist ein Erlebnis. Ne? Ich fahre mit Leo privat, da waren wir schon Skiffle Lords und hatten also wirklich einen guten Namen, und fahren privat nach Paris. So. Wir latschen da rum, gucken uns alles an und auf einmal sehen wir, da sitzen drei Typen auf der Straße mit Klampfen und Waschbrett und spielen. Und die kannten wir aus Berlin, war eine Konkurrenzgruppe von uns. Ne? So, was macht ihr dir? Ja, hör mal, wir verdienen uns hier Geld oder wir stellen Teller hin, die Amis, die zahlen jede Menge Franc, wenn wir hier spielen. Aber unser Sänger ist nicht dabei und unser Banjo-Spieler nicht. Ja, Mensch, hör mal, können wir ja einspringen. Ne? Dann haben die gesagt, also, ihr habt aber einen besseren Namen. Ja, ich habe doch keine Bühnenklamotten hier mit. Ne? Gehen wir auf den Flohmarkt. Sind wir auf den Flohmarkt gegangen, haben uns auf dem Flohmarkt Melonen, Westen und all quasi unsere Bühnenklamotten für die ganze Kapelle, die wir da zusammengestellt haben, gekauft, sind abends auf die Champs-Élysées gegangen und haben als Skiffle Lords Musik gemacht. Und da durftest du immer nur so eine halbe Stunde, dann kam Polizei, musstest du weg. Und dann haben wir uns blitzschnell wieder woanders, musste immer eine Stufe oder irgendwas höher sein, wo der Waschbrettspieler sitzen konnte. Dann haben wir da gespielt und einer war dabei, der ging mit einer Melone rum und hat Kohle eingesammelt. Dann haben wir das hinterher in so einem Café geteilt und dann ging jeder seine Wege, haben uns umgezogen im Hotel, haben Louis gemacht. Ach, das war herrlich, weißt du, sowas. Und dann haben wir im Le Figaro, haben wir Titelseite, Zeitung, so ein Bild. So, dann kommst du nach Hause, wir wollten ja nur so einen albernen Urlaub da als Jungs machen in Paris. Na, wo wart ihr denn? Ja, wir waren in Paris auf Tournee, ne? Haben da so ein bisschen gespielt und so. Wie auf Tournee? Ja, ich so, hier, guck mal, haben wir natürlich so einen Stapel Zeitungen gekauft, die hingelegt. So, was wart ihr? Habt ihr eine neue Besetzung? Naja, so hat es in Paris ergeben und so, war schon geil. Weißt du, so Dinger. Sind alle so Spinnereien. Und das ist das Schöne überhaupt an der Musik, dass du mit Musik irgendwas erreichen kannst und Erlebnisse hast. Und so ist ja auch alles entstanden. Das hat mit dem, jetzt da in dem Fall war, dass wir da nur Geld auf der Straße gekriegt haben. Aber im Prinzip war das viel mehr das, dass du da vor Publikum gespielt hast und dann eben in Frankreich. Das war der Wahnsinn, kannte uns doch keine Sau. Ne? Und das war irre irgendwo. We'll be right back.
Waschbrett weggeworfen, Benjo weggeworfen.
Das haben wir Silvester gemacht, ja. Da sind wir von akustischen auf elektrische Instrumente umgestiegen. Und das war für Berlin, für West-Berlin oder Berlin überhaupt das Neueste überhaupt. Jetzt spielt auf einmal eine Skiffle-Band über elektrische Instrumente, über Radio und so. Mit.
Und musste singen, nur noch. Ich wusste ja nicht, wohin mit den Händen. Am Anfang denkt, mein Gott, seit die ganze Zeit immer meinen Bass festgehalten, was mache ich denn jetzt? Und da hat nämlich einer, der Gitarre in der Gruppe gespielt hat, der hat sich auf einmal einen elektrischen Bass gekauft. Ich denke, die Drecksau, der spielt hinter mir Bass und natürlich viel lauter und besser. Und ich zupfe auf meiner einen doofen Seite darum. Ich dachte, jetzt aber langsam gut. Da habe ich meinen Bass weggestellt und dann habe ich gesungen. Dann musst du erst mal anfangen. Dann, was machst du denn jetzt mit den Händen? Ne? Und dann, hallo, und boom, fetzt dann rum irgendwie. Und dann war eben Twist, Madison, Halligalli die Zeit. Und dann diese Silvester, was er gerade erwähnt hat, da war unser Waschbrettspieler, wie sagt man dazu, unpässlich. Ja, wenn man das war, die indisponiert war. Der konnte also da nicht mitspielen und auf einmal stehen wir da und ich sage ins Publikum, also pass mal auf, wenn wir hier keinen Waschbrettspieler oder sowas auftreiben können, dann können wir heute Abend nicht spielen, weil der Rhythmus ist ja nun mal wichtig. Und da sagt ein Typ, so ein langer, sagt er, hör mal, ich bin Jatzer, ich habe ein Schlagzeug, ich wohne um die Ecke. Ich sage, dann hol deine Bude, ne? Und der ging tatsächlich um die Ecke und kommt mit so einem kleinen Schlagzeug an. Und der hat dann an diesem Abend, das war 62, 63, die Silvesternacht, hat der Schlagzeug gespielt bei uns. Und auf einmal lief natürlich all ganz anders. Da war auf einmal ein Bumm drin. Und dann haben wir gesagt, ey, das ist der Hammer. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, ab jetzt heißen wir nur noch Lords. Zack, das war's. Und genau in dem Jahr danach kam auf einmal die Beatles-Welle rüber. Ja, und dann wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, also beziehungsweise der erstmal kam der Beatles-Film, Hard Day's Night. In Deutschland hieß der ja nur sinnigerweise Yeah, Yeah, Yeah. Und um den Film zu featuren, weil war ja ungewöhnlich, so ein Film. Musikfilme gab es schon mit Gitte und Rex Gildo und all so ein Zeug und Katharina Valente und so, aber das war ja nicht Rock oder was. Um den Film eben zu featuren, haben die... Der Filmverleih, Wettbewerb ausgeschoben. Wir suchen die Beatle-ähnlichste Gruppe. Wer der Gewinn darf zur Premiere des Beatle-Films spielen. Ne? Ja, und ein Wettbewerb ist ja nur immer die Sahne. Haben sich natürlich alle Gruppen gemeldet. Und in Berlin war es natürlich ätzend. In Berlin waren dermaßen viele Gruppen. Und da ging das so im K.O.-System, eine Woche lang. Ne? Immer jeder gegen jeden. Ne? Und dann immer der Letzte, der dann an dem Tag gewonnen hat, hat dann am nächsten Tag wieder gegen die anderen gespielt. Ne? Und da haben wir Schweine gehabt. Also, ich will absolut nicht sagen, dass wir da besser waren als die anderen. Wir hatten, der Name war natürlich pressemäßig unheimlich gut. Ne? Lords und dann die Optik auch dabei. Und dann sind natürlich am meisten fotografiert worden. Das schmiere ich mir an die Backe als Dekorateur. Und es war eine gute Idee. Und gespielt haben wir im Prinzip wie die anderen eben auch. Ne? Nur bei uns ging eben mehr los. Wir haben ein bisschen mehr Show gemacht als andere. Und musikalisch waren wir auch nicht schlecht. Und dann haben wir in Berlin gewonnen und waren auf einmal die Berliner Beatles. Ne? Ja, nur mit der Kiste konnten wir uns schminken. Lass mich das kurz zu Ende sehen. Und dann wurde also der Wettbewerb umgelegt nach Hamburg in den legendären Starclub, in dem die Beatles eben damals gespielt haben. Und da war die Endausscheidung. Und da kamen alle Städtebesten aus jeder Stadt, trafen sich eben da und haben da um die Endausscheidung gekämpft. Also deutsche Beatles und so. Es ging im Prinzip nur um den Film. Also das war ja auch gut so. Ja, und da haben wir gewonnen.
I never knew I was a winner till I opened the door. I never wanted to be an angel dead on the floor. I never needed expectations they tend to ignore. I always wanted to be someone, that's for sure. The system, 'cause it's crippled inside. I'll never live to be 100,
or 105. So people think of what you're doing. Let us survive and live our days in endless glory and keep them inside. Another to take your place. There are always situations that fly back in your face. Or you are just a number on a missing page. So wipe out all those bastards that stand in your way.
Das große Glück hatten wir dann. Leo, bist fertig mit deinem Kuchen?
Ja, komm mal,
ja, ja, Mensch, ist es denn? Eben selber zu schreiben. Und Leo kam dann an mit einem eigenen Titel und das war Poor Boy. Und
ja, da sind wir bei dem Thema, was ich sowieso anschneiden wollte. Ihr seid eine deutsche Band, aber deutschsprachige Titel hört man von euch nicht. Warum nicht?
Es fing an mit dem ersten deutschsprachigen Titel, der hieß Hey Baby, lass den anderen. Aber trotzdem auf Englisch schon geschrieben. Ja, ich habe ihn auf Englisch geschrieben. Den ein deutscher Schlagerkomponist denn eindeutschte. Aber wir fühlten uns nicht wohl eigentlich beim Deutsch zu der Zeit beim Singen von deutscher Sprache. Das war nicht angesagt und uns kam das Englische auch viel besser mit der Musik über die Lippen. Das war Beat und Rock oder wie auch immer mit englischen Texten. Das läuft einfach besser. Ne?
Also die Meinung damals generell unter Musikern war, wer Deutsch singt, singt Schnulze.
Das ist ein Schlageraffe.
Schlageraffe und singt Schnulze. Hat einen Anzug an und eine doofe Fliege mit einer Perle in der Mitte und sieht für unsere Begriffe doof aus. Das war so die Einstellung, ganz klar. Und deshalb, um Gottes Willen, nicht Deutsch. Die Plattenfirma wollte, dass wir Deutsch singen. Wenn wir solche Texte wie zum Beispiel Pudis heute machen, mit Inhalten, wenn es sowas gegeben hätte oder wenn sich, sagen wir mal, einer von uns getraut hätte, obwohl du hättest gar keine Chance gehabt damals, dann hätte es anders ausgesehen. Nur damals war das eben so. Im Prinzip, so bei uns war das dann Lindenberg, der nachher Rock mit deutschen Texten gemacht hat. Obwohl, es gab schon viele Gruppen früher. Zum Beispiel, es gab die Yankees aus Bremen, die haben ein Ding gemacht, wirklich in den 60er Jahren. Halbstark, Baby, Baby, oh, halbstark. Das war regional, war das ein Hit, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Und die Kids, die wollten Englisch hören. Amerika, England, überall läuft Englisch, also Englisch. Und wir haben auch italienische Platten gemacht. Ich weiß bis heute nicht, was ich gesungen habe, aber vom Blatt war herrlich. Aber es war eine Zeitsache, um gerade, dass eben die Eltern und so, dass die bloß nicht verstehen, was du singst. Englisch, sag, das war.
Oh,
erste Platte war deutsch. Das war ein Titel von den Nashville Teens, Tobacco Road. Und zwar hat die Plattenfirma uns, also muss ich kurz dazu sagen, dieser Wettbewerb Starclub Hamburg, der hatte zwei Preise. Der erste war ein Managementvertrag und zweiter ein Plattenvertrag. Und da bist du also quasi, du springst aus deiner, du bist ausgelernter Dekorateur, arbeitest im Kaufhaus als Dekorateur, machst nebenbei Musik, hast dadurch einen tollen Freundeskreis und ist alles unheimlich schön, verdienst dir auch noch ein bisschen was nebenbei und war unheimlich schön. Jetzt machst du diesen Wettbewerb und auf einmal, von einem Tag auf den anderen, durch diesen Wettbewerb, hast du die Chance, ihr könnt Profis werden. Und ich war der Einzige, der 21 war. Und damals war ja noch Volljährigkeit bei uns 21. Die anderen waren noch unter dem Alter. Und dann mussten dann die Eltern dann den Vertrag unterschreiben. Und jetzt siehst du auf einmal die Chance. So, mein Vater sitzt da und sagt, mein Sohn, Ulrich, du bist 21, du kannst selbst entscheiden, willst du wirklich diesen Zigeunerberuf übernehmen? Du bist gelernter Dekorateur. Ich wollte, dass du studierst und Architekt wirst. Ich sag, fahr die Menschen mit der Musik und du willst ja mal machen und so. Na gut, also, da habe ich gesagt, ich will das. Und gut, dann habe ich also mit allen möglichen Mitteln und so dann die anderen Eltern überzeugt, dass die also auch und dass das nicht schlimm wird. Denn es war ja schon nicht für die Eltern vorstellbar, dass du damit wirklich mal dein Leben finanzieren kannst und dass du deine Lehre, nicht Lehre, aber deinen Beruf aufgibst und all sowas. Nur, dass es eben jetzt so eine große Nummer war und sagt, naja gut, kann ich genau sagen, ich habe 350 Mark verdient brutto als Dekorateur und im ersten Monat im Lotto haben wir jeder 2000 Mark, ja. So. Und das war dann natürlich schon was so, dass du sagst, naja Mensch, also wenn das so geht, dann sparst du was und selbst wenn das nicht lange läuft, wir haben noch niemals im Leben gedacht, dass wir das 30 Jahre machen, dann machst du das. So gut, und dann fängst du an, spielst, dann haben wir die Platte gemacht, die Firma, Plattenfirma wollte, dass wir deutsch machen, die wollten dann die deutschen Beatles uns machen und wir wollten um Gott, das will nicht deutsch singen, weil das Potenzial an Texten und so, das war absolut nicht da, das konnte sich ja keiner vorstellen. Also haben wir das gemacht. Ich habe aber darauf bestanden, dass da kein Foto von uns aufs Cover kommt, weil wir haben gehofft, dass die Platte eine Hose geht, damit wir uns durchsetzen können und Englisch singen. Das passierte dann auch und dann haben wir die erste LP gemacht, das war auch Absprache. Dann haben wir gesagt, wir machen die Englische oder gar nicht. Haben wir die Englische mal, ersten Titel ausgekoppelt, war Shaking All Over und wir haben auf einmal einen Hit gehabt.
Baby, I'm alive.
wenn man eure Titel so hintereinander weg durchhört, die klingen alle so unheimlich freundlich. Wogegen seid ihr, wofür seid ihr?
Ja, ich werde schon was sagen. Wir sind gegen Aggression, wir sind für Freundlichkeit und ich finde, alles, was wir spielen, wir fühlen uns wohl dabei. Und Uli ist ja unser Frontman und so wie er das fühlt und singt, so fühlen wir auch, glaube ich schon.
Also Harmonie.
Harmonie, ist richtig. Harmonie ist dann
nicht versülzen. Also, dass man nicht jetzt denkt, wir sind nur nett und lieb und angepasst und so, das nun wiederum nicht. Nur,
Sind wir die wilden Buben?
Wir haben unheimlich Bock, Rock'n'Roll zu machen und ich glaube eins, das können wir wirklich sagen, wir fühlen den immer noch genauso.
Wir wollen ehrlich sein. In allem, was wir tun, wollen wir ehrlich sein. Wenn wir einfach scheiße Laune haben, dann hauen wir uns die Köpfe ein. Und das soll das Publikum mitkriegen. Und wenn wir gut drauf sind, wollen wir alles so abputzen und abräumen. Und uns unheimlich geben und bis zum Gas geben, bis zum Exodus. Und das soll es, und das ist das A und O. Das Publikum soll unten merken, wir spielen so, wie wir fühlen.
Und da war die Garderobe 3 Etagen hoch und das war immer so ein Lärm in dem Laden und du konntest also wirklich nicht checken, sind wir jetzt dran oder nicht. Ne? So, jetzt spielst du da, haben wir 3 Tage gespielt, das war vor 2 oder 3 Jahren. Und ich glaube, wir müssen runter, sagt Jungs. Ich glaube, wir sind dran. Ne? So, wir gehen runter, alle komplett, der sagt uns an und auf einmal check ich, unser Drummer ist nicht da. Ich denke, was denn jetzt? Der hat uns angesagt, wir müssen rauf. Wir gehen rauf. Ich sage, Kinder, wie ihr seht, fehlt unser Drummer. Dann haben wir über Mikro gerufen. Da, nix, kam nicht. Ne? Also, denke, was mache ich jetzt? Muss ich irgendwas machen? Ne? Die Leute stehen unten und bei uns ist nie ein Graben zwischen Publikum und uns. Also du hast immer, also wir haben das Gefühl, das Publikum steht bei uns auf der Bühne und ich glaube, wir vermitteln das, dass wir mittendrin stehen bei den Leuten. Und ich sage, Kinder, ist hier irgendein Drama im Publikum? Dann melden sich zwei. Ich sage, wer ist besser von euch? Ne? Da sagt einer, ich. Sag, gut, dann kommst du rauf. Ne? Sag, da kam der rauf und dann haben wir so Standards gemacht. Weißt du, so Rollover Beethoven und Long Toss Sally und so ein Zeug. Und der war geil, der Junge. Der hat astrein gespielt. Und dann auf einmal kommt unser Drama an. Ich sage, ja, Moment, du, wir haben einen anderen im Moment. Weißt du, also total locker. Die Leute liegen auf dem Boden vor Lachen und sagen, das gibt's gar nicht. Wir haben quasi bei den Lords mitgespielt. So. Und das ist im Prinzip, das haben wir uns erhalten über die ganzen Jahre. Wir machen Show, aber nicht Show. Also wir ziehen im Prinzip immer das ab, was wir selber machen. Oder wir spielen und der Chef sagt, Mensch, das war so geil, könnt ihr morgen Frühschopf machen? Sagen, um Gottes Willen, wir sind also wirklich Langschläfer, außer Leo, der es immer früh macht.
Und was ganz witzig ist für die Leute draußen, es wird ein Programm vorher nie abgesprochen. Wir haben nie ein festes Programm.
Bei dieser Fernsehsendung, die wir hier hatten, da sollte ich aufschreiben, die Reihenfolge. Ich sage, kann ich doch gar nicht, weiß ich doch ja nicht vorher. Ne? Das ist so eine Gefühlssache. Ich wüsste ja nicht, ob ich den Titel hinkriege oder ob der passt. Oder so. Wir ändern einfach während des Spielens. Und ich glaube, das ist die Rettung überhaupt. Denn wenn du 30 Jahre immer das gleiche Programm in der gleichen Reihenfolge und so spielst, das ist ja ätzend.
Das schönste Verhältnis hatten wir eigentlich mit den Kings. was haben wir einen Scheiß gemacht. Und das ist eigentlich der ganze Gag an der ganzen Kiste, wenn du Musik machst.
Ist das mit den anderen Bands auch so gewesen, wie zum Beispiel bei der gemeinsamen Tour mit den Pudis, dass sich die Musikanten gegenseitig ergänzen, dass der eine mal dort mitspielt?
Ja, absolut. Da ist zum Beispiel, ich habe mich mit Maschine gestern noch unterhalten und so, da, natürlich denken die Leute unten, Mann, haben die gut und das ist locker und das geht da ab. Was da für eine Arbeit dahinter steckt, die wir dann nicht so als Arbeit sehen. Aber dass du wir haben jetzt, letzten Monat haben wir Touren ja, wo du so 7, 8, 9 Stunden im Auto sitzt, so alleine, um überhaupt hinzukommen zu dem Gig. Da hört jeder andere dann auf zu arbeiten und sagt, ich bin Fernfahrer, so, das ist mein Job gemacht. So, dann fängst du an, Soundcheck zu machen. Da hast du aber immer noch, morgens war zu spät zum Frühstücken, da hast du immer noch keinen Mittag gegessen. Dann machst du Soundcheck und dann ist zu spät zum Mittagessen oder überhaupt zum Essen, weil dann bist du schon fast dran. Dann musst du dich ein bisschen aufdonnern, damit du nicht so ganz kaputt aussiehst, weil du eben so einen langen Arbeitstag hinter dir hast, der noch gar keiner war im Prinzip. Und dann gehst du auf die Bühne und dann gibt's richtig Gas. Dann kommt so das Aufbäumen und dieses so außen, wo du sagst, Mensch, also heute kann ich nicht. Ich lass mich krank schreiben. Das geht ja nicht. Also musst du arbeiten. Und aus diesem totalen Kaputtgefühl so, da kommt dann wirklich Rock'n'Roll raus, weil dann sagst du, jetzt müssen wir. Und dann auf einmal, dann guckst du dich nur um, dann siehst du, wie der am Schlagzeug kämpft. Dann siehst du, wie er an der Gitarre, die denken alle, hoffentlich kommt der Uli heute hoch mit der Stimme. Und dann machst du, dann ist das schön. Und das ist im Prinzip, das würde ich ja als Rock'n'Roll bezeichnen. Das ist ein Kampf, das Ganze. Aber das ist dann so schön. Und nach dem Auftritt, dann hängen sich alle in den Armen. Und auch wenn Maschine auf die Bühne gekommen ist bei Purboy, mal geheult. Das ist einfach geil. Und dann packt dich ihn an und sagt, Mann, oh, geht die Post ab, du Rock'n'Roll. Und singt mit. Und das ist ein Gefühl, das ist unglaublich eben. Und weißt du, da kann uns überhaupt keiner, kein Politiker und kein Manager oder irgendwas reinsabbeln. Irgendwo ist das eben, das ist Rock'n'Roll. Und das Geilste ist, dass wir immer noch dabei sind. Und jetzt kommt das Allerschärfste. Der Leo hat eine Tochter, die ist 18. Ich habe keine Kinder, ich habe einen Hund. Der heißt Willi. Aber mein Bruder hat einen Sohn, der ist 18. Jetzt hat mein Neffe hat jetzt angefangen, Gitarre zu spielen, weil der oft mit war. Und empfinden das quasi genauso wie wir damals. Und ich glaube überhaupt, dass das, diese ganze Frage, wieso ist diese 60er-Jahre-Kiste wieder angesagt, das, glaube ich, ist die Antwort darauf. Dass junge Leute wieder anfangen, das so zu empfinden und so zu fühlen, wie das wirklich in den 60er-Jahren war. Da war eine andere wirtschaftliche, eine andere politische Situation, da war alles Mögliche anders. Aber dieses Gefühl, was machen und Spaß haben und Freude dran haben und arbeiten und kämpfen und machen, aber für dich und was rübergeben und selber empfinden, das, glaube ich, ist geblieben. Letzten Endes geht diese ganze Nummer wirklich nur mit einer gewissen Art von beinharter Disziplin.
Das war es wieder, unser sonntägliches Popcafé. Zu Gast waren die Lords, das heißt zwei von ihnen, Lord Uli, der Chef der Band, und Lord Leo. Tschüss, sagt Michael Mayer. Ja, aber einen Tipp habe ich noch für euch, beziehungsweise Lord Uli hat ihn für euch.
Macht weiter, Jungs. Spaß ist angesagt. Locker, immer locker. Look into
Lords im Gespräch mit Michael Mayer, gesendet im DDR-Jugendsender DT64 am 22. Oktober 1989. Lord Leo hat sich übrigens erst in diesem Jahr, im April 2024, endgültig von der Bühne verabschiedet, mit 80 Jahren, und ist nun für das Management zuständig. Auf der Bühne gibt es natürlich einen Nachfolger für ihn. The show must go on. Am kommenden Samstag geht es um zwei Männer. Um den US-amerikanischen Sänger, Songwriter und politischen Aktivisten Phil Ochs und um den Musikjournalisten Barry Graves, der auf eine faszinierende Weise von ihm erzählt und ihn so wieder lebendig werden lässt. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn Sie ihn weiterempfehlen, liken oder teilen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.